Habemus Pilotabschluss. Nach 11 Stunden Verhandlungsmarathon haben wir in der letzten Nacht ein Ergebnis für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie erzielt. Wie genau der Pilot aussieht, was er beinhaltet, was vielleicht auch potenzielle Kritikpunkte daran sind, damit rede ich gleich mit dem Mann, der diesen Abschluss entscheidend verhandelt hat, nämlich Roman Zitzitzberger. Aber erst einmal Intro ab. Metalldetektor. Roman, herzlich willkommen.
Hallo.
Erste Frage, wie kurz war deine Nacht? Meine war kurz, 45 Minuten Powernap. Und so sehe ich auch aus. Ein Hoch darauf, dass uns niemand sehen kann. Aber wie geht's dir?
Ich habe es tatsächlich auf 2 Stunden 30 Minuten gebracht. Irgendwann kam dann heute Morgen der Hund und hat seinen Frühspaziergang eingemahnt. Ich hatte gedacht, ich spinne, weil ich erst ins Bett gefallen war. Aber so ist es nun mal in Tarifnächten.
Bei mir waren es die Kinder. Jetzt aber ans Eingemachte. Wir haben einen Pilotabschluss. 5 Verhandlungsrunden hat es dafür gebraucht. Vielleicht möchtest du erst einmal etwas zu dem Verlauf der letzten 5 Verhandlungen kurz skizzieren. Wie war es? Sind die Arbeitgeber uns entgegengekommen? Sind sie vor, zurück, getrippelt? War ja mal dein Spruch, den du gesagt hast, bevor wir dann auf den Verlauf der letzten Nacht eingehen, die ja auch nicht kurz war. Und bevor wir uns dann die genauen Zahlenwelten ansehen.
Also das Kernproblem über die ersten 4 Verhandlungen war, dass die Arbeitgeber quasi immer nur in Allgemeinplätzen unterwegs waren, dann in der dritten Verhandlung ihr in Anführungszeichen Angebot gemacht hatten mit den 3.000 Euro für 30 Monate und wir ihnen erklärt haben, auf so einer Grundlage können wir überhaupt gar nicht verhandeln, weil doch klar ist, es geht um eine prozentuale Lohnzahl. Natürlich ist es klug, diese 3.000 Euro da mitzunehmen, aber am Ende brauchen wir eine prozentuale Lohnzahl und zwar eine ordentliche. Und das war auch nach der 4. Verhandlung bei den Arbeitgebern immer noch nicht klar. Und wenn man natürlich 4-mal intensiv zusammensitzt und dreht sich da immer im Kreis, dann wird es irgendwann schwierig. Wir hatten ihnen dann gesagt, Leute, wir entscheiden als IG Metall bundesweit, also sprich der Vorstand der IG Metall, nach einer Vorberatung der Bezirksleiter darüber, ob überhaupt verhandelt wird. Und dazu ist es notwendig zu wissen, seid ihr euch darüber im Klaren, dass eine Lohnzahl zu kommen hat und in welcher Dimension? Und da haben wir quasi an dem Wochenende, jetzt am letzten Wochenende, mit ihnen versucht, mal zu sondieren, was möglich ist. Da gab es dann zum allerersten Mal auch Nennung von prozentualen Möglichkeiten. Und dann war klar, okay, das reicht bei Weitem nicht aus, aber der Groschen ist sozusagen gefallen. Und dann ging es in die Entscheidungsnacht. Da hatten wir noch ein paar Vorgespräche, ein bisschen Technik vorgeklärt. Aber in der Entscheidungsnacht war es dann wieder sozusagen ein Rückfall in den Urschleim der Tarifrunde.
Zu letzter Nacht. Also wir haben jetzt einen Abschluss. Die Entgelttabellen steigen ab Juni 2023 deutlich und nachhaltig. Ab Juni 2023 um 5,2% und um weitere 3,3% dann im Mai 2024. Ebenso, das hast du gerade gesagt, ist eine Inflationsprämie von 3.000 Euro drin, die in 2 Schritten ausbezahlt werden kann. Wie zufrieden bist du, wenn du dir das Ergebnis jetzt so anschaust, mit diesem Abschluss unter all den Voraussetzungen, die es in dieser Tarifrunde ja besonders gab?
Naja, meine Zufriedenheit ist relativ unbedeutend, weil letztendlich müssen die Menschen mit diesem Tarifabschluss sagen, ob sie zufrieden sind oder nicht. Und das ist mir auch total wichtig. Da enthalte ich mich erstmal zu Beginn, natürlich sage ich in der Presse was dazu, das ist auch klar, aber da enthalte ich mich erstmal jetzt von Detailbewertungen. Warum? Weil mir total wichtig ist, dass jetzt die Vertrauensleute, die Jugend- und Auszubildendenvertreter, die Betriebsräte, die Schwerbehindertenvertretungen und so weiter, die verschiedenen Gremien in den Gliederungen der IG Metall in Baden-Württemberg einfach diese Frage diskutieren und bewerten, wie kommt es bei den Menschen an. Ist klar, dass sie sozusagen auch der Kompromiss in der Summe ist und den man bewerten muss und. Und die Rückmeldungen sind am Ende entscheidend. Und ich sage es mal so, wenn die eher zufriedenstellend sind, dann bin ich auch zufrieden, weil dann weiß ich, offensichtlich habe ich den Job mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Verhandlungskommission auch richtig gemacht. Das ist für mich das Allerentscheidende. Und diese Verhandlungsnacht, das ist im übertragenen Sinn irgendwie immer so, aber doch immer anders, war diesmal ganz besonders. Einfach deshalb, weil das war jetzt nicht so schwierig, 3, 4 Parameter, nämlich das Thema der Laufzeit, das Thema, wie teilt man die Inflationsausgleichsprämie auf? Wann kommen Tariferhöhungen, dass da am Ende auch von der Substanz was da ist? Wie sieht das Thema Differenzierung aus? Das waren die vier Rädchen, an denen gedreht werden musste. Und das war eigentlich dann schon auch ärgerlich, weil die Arbeitgeber quasi immer sich am, in Anführungszeichen, Buffet bedient haben, haben sich immer quasi versucht, von allen Ecken die süßesten Stückchen zu holen und haben unzulässig kombiniert. Was meine ich damit? Wir haben gesagt, wir wollen keine langen Laufzeiten, aber wenn ihr schon drauf besteht, dann muss klar sein, dass zu der Laufzeit die Lohnzahl passt. Und das war genau der Punkt, wo sie sagt, nee, nee, wir wollen natürlich die lange Laufzeit, aber mit einer niedrigen Lohnzahl. Und daran wäre es dann auch beinahe gescheitert. Da waren wir echt ganz, ganz kurz davor. Wir haben tatsächlich sie damit bedroht, dass wenn jetzt zu einem Vorschlag von uns es nicht ein Go gibt, dass wir uns dann relativ schnell im Arbeitskampf befinden könnten. Und erst als wir da richtig dann Druck gemacht haben und auch deutlich gemacht haben, jetzt ist Schluss mit dieser Zubelei, wir wollen jetzt mal Substanz haben. Erst dann sind die Arbeitgeber tatsächlich auch eingelenkt und haben gesagt, okay, gut, wir kommen jetzt in die Größenordnung, die ihr von vornherein gesagt habt.
Du hast gesagt, das Ergebnis muss am Ende den Menschen gefallen. Vielleicht nochmal zu der Rolle der Menschen, deren Rolle bei diesem Tarifabschluss. Wir haben fast 300.000 Warnstreikende gehabt, allein in Baden-Württemberg. Bundesweit waren es an die 900.000 Warnstreikende. Wenn man sich den zeitlichen Verlauf ansieht, merkt man ja, dass es da eine Korrelation gibt. Als der Druck auf der Straße hoch wurde, hat sich auf einmal auch der Verhandlungspartner bewegt. Was ist deine Einschätzung? Wie wichtig waren die Warnstreikenden für die Verhandlungen? Saßen sie quasi auch immer unsichtbar mit am Verhandlungstisch? Was ist deine Einschätzung da?
Die sitzen immer am Verhandlungstisch unsichtbar und das merkt man auch, dass die bloße Drohung mit Streik, das bewirkt nicht wirklich was. Wenn aber gleichzeitig Zehntausende, Hunderttausende gezeigt haben, sie würden einem Aufruf der IG Metall auch zu einer weitergehenden Auseinandersetzung folgen, dann ist es genau den Druck, den es tatsächlich braucht. Und natürlich sagen die Arbeitgeber, ja, das beeindruckt uns überhaupt nicht und wir wissen, das gehört zum Geschäft. Nee, das beeindruckt die sehr wohl. Ob da jetzt, was weiß ich, auch beim Herrn Marquardt vor der Firma, ich war da ja selbst am Donnerstag früh dort, ein paar hundert Kolleginnen und Kollegen im übelsten schwäbischen Alprebenwetter, das man sich überhaupt vorstellen kann, da vor der Fabrik stehen und sozusagen demonstrieren, das ist dann schon beeindruckend. Ja? Und das ist ja auch genau, auf was es ankommt. Natürlich ist es total wichtig, dass die Kollegen beim Daimler in Sindelfingen, dass da zigtausende draußen stehen, das ist total wichtig, das ist auch total emotional beeindruckend, so viele Menschen zu sehen. Aber mindestens genauso wichtig ist es eben, dass die paar Dutzend oder vielleicht auch nur ein paar hundert Leute bei den vielen mittelständischen Firmen dabei sind. Weil genau darauf kommt es an, dass auch sichtbar wird, die IG Metall ist sozusagen in allen Gliederungen, in allen Größenordnungen drin. Und das bewirkt dann auch tatsächlich sozusagen den Stimmungsumschwung oder sagen wir mal zumindest bei den Arbeitgebern die Klarheit, oh, die können. Und das ist ein bisschen komisch, aber mein Eindruck ist, die Arbeitgeber wollen es jedes Mal erst sehen, kann die IG Metall? Sind sie dazu in der Lage? Folgen ihnen die Leute, bevor sie sich bewegen? Eigentlich eine absurde Situation, weil sie sagen, das wird sie überhaupt nicht beeindrucken, A und B, das sei Ritual und das bräuchte man nicht, bla bla. Tatsächlich ist meine felsenfeste Überzeugung, ohne das geht es nicht, weil es einfach dokumentiert, jawohl, da stehen die Menschen hinten dran und das war in diesem Jahr in ganz, ganz besonderem Maße so. Extrem gute Stimmung vor den Toren, extrem wichtig, jawohl, da muss was passieren. Die Leute haben jetzt nicht nur wegen der Inflation und wegen der steigenden Energiepreise etc. Den Wunsch mal zu sagen, Leute, da muss jetzt was passieren, sondern die Corona-Jahre, die haben was mit den Menschen gemacht, ja, auch wenn man in der letzten Tarifrunde schon ein bisschen konnten, aber da musste jetzt auch mal zeigen, Leute, wir sind auch wer, da geht es um Wertschätzung, da geht es darum, auch sozusagen sichtbar zu sein, unser tolles Motto Solidarität gewinnt sozusagen auch zu leben. Also da steckt auch neben allen neben allen politischen und sachlichen Fragen, die man für die Tarifrunde braucht, auch viel Emotion drin. Und es ist auch gut so, dass es so ist.
Du sagst, Solidarität gewinnt. Die Forderung von 8% war ja auch schon eine solidarische Forderung, weil es natürlich unterschiedliche wirtschaftliche Situationen in den Betrieben gibt. Ist der Abschluss jetzt auch ein solidarischer Abschluss?
Das würde ich unbedingt sagen. Ich meine, wir haben ja auch solidarische Elemente eingebaut. Wir haben beispielsweise mit der Erhöhung des Zusatzbetrags, also Erhöhung muss man es fairerweise sagen, da haben wir den Trafo-Baustein in Teilen zum Zusatzbetrag gemacht. Und das führt jetzt nämlich dazu, dass für die Beschäftigten in den unteren Entgeltgruppen sozusagen das etwas überproportionaler wirkt. Wenn das nämlich als Prozentsatz vom individuellen Entgelt abhängt, ist der Betrag natürlich größer, ob ich niedriger oder höhere Entgeltgruppe habe. Aber genau dieser Zusatzbetrag ist ja für alle gleich, nämlich ein Prozentsatz von der Eckentgeltgruppe. Den haben wir jetzt erhöht von dicker Daumen 400 auf 600 Euro. Und es ist natürlich für jemanden der Entgeltgruppe 3 was anderes wie für jemanden der Entgeltgruppe 17. Mhm. So, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir diesen Move gemacht haben. Das ist sozusagen ein Teil des Themas solidarische Tarifpolitik. Aber, und das ist, glaube ich, auch dieser große Wert an sich, dass es uns gelingt, über die Branche in Anführungszeichen Metall- und Elektroindustrie, die ja in Wirklichkeit Dutzende von Teilbranchen hat und die sich wieder unterscheiden, wenn ich mir allein den Fahrzeugbau angucke, da habe ich tatsächlich den 150-Menschen-Betrieb im Schwarzwald, die irgendwelche kleine Teile produzieren. Ich habe die großen Zulieferer, den Mahle, den ZF, den Bosch, den Schaeffler, den Conti und so weiter und so fort. Und ich habe gleichzeitig dann natürlich noch die OEMs, jetzt gerade hier vor der Haustür, Porsche oder drunten im Neckartal, Daimler unter Türkheim oder Sindelfing, wo natürlich dann auch nochmal ganz, ganz andere Bewegungen sind. Jetzt muss man sich da drin angucken, wie groß sozusagen auch die Unterschiede in diesen Firmen sind. Und dafür eine Klammer hinzukriegen, das ist im wahrsten Sinne der Solidarität, aber es ist sozusagen auch gleichzeitig der Schutzschirm, dass quasi die jeweilige Teilsituation der Branche sich nicht auch noch in den unterschiedlichen Tarifentgelten abspielt, sondern dass man da eine Klammer hinkriegt. Und das finde ich schon besonders. Und wenn man es dann noch breiter macht und sagt, dann kommt noch der Maschinenbau dazu, es kommt die Medizintechnik dazu, es kommt die weiße Ware dazu, der ganze Bereich, was weiß ich, Elektromaschinen, Power-Tools und so weiter und so weiter. Also da haben wir schon eine große Bandbreite und das unter ein Dach zu kriegen, ich finde es nach wie vor, das ist ein Riesenwert, den wir haben und das heißt halt auch eben, dass am Ende alle solidarisch sagen, jawohl, so ist es jetzt, auch wenn sie aus ihrer individuellen Sicht auch vielleicht nur diesmal sagen, würden wir es nur für uns machen, dann könnte es mehr sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass Solidarität am Ende heißt, Dinge mitzutragen, die man für sich selber vielleicht gern anders oder besser hinbekommen hätten können.
Bevor wir gleich, ich meine, wir wollen ja auch transparent sein. Transparenz war auch ein Motto, das wir bei dieser Tarifrunde auch groß geschrieben haben, auch gleich auf mögliche Kritikpunkte vielleicht an diesem Abschluss eingehen werden. Der Abschluss ist jetzt seit einigen Stunden in der Welt. Hast du schon aus Betrieben, aus Betriebsversammlungen, die es vielleicht aus Betriebsratssprechstunden Rückmeldungen bekommen? Wie wird dieser Abschluss in den Betrieben aufgenommen?
Ja, ich habe, das kann man sich natürlich vorstellen, unendlich viele Rückmeldungen gekriegt. Ich kann die auch gar nicht zählen bei WhatsApp, bei Threema, ich habe SMS, ich habe
Telegram, nur um
alle zu nennen. Also es gibt keinen Kanal, wo nichts kommt. Ich konnte heute noch nicht mal meine E-Mails reingucken. Da ist bestimmt auch noch einiges drin. Naja, und sagen wir so, ich habe echt erstaunlich viel positive Rückmeldungen. Von der gemeinsamen Vertrauensleutesitzung in Friedrichshafen von ZF und der MTU, wo die Rückmeldung war, richtig gute Stimmung. Ich habe heute Morgen mit dem Michael Häberle, mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Daimler unter Türkheim telefoniert. Der Michael sagt, Roman, bei uns brennt richtig der Bär, die Leute sind damit überhaupt nicht einverstanden. Ich habe von anderen Bezirken sozusagen Rückmeldungen gekriegt, Gratulationen und Danke, tolles Ergebnis, das passt. Ich habe aus einzelnen Geschäftsstellen, was weiß ich, die Kollegen in Ludwigsburg hatten Ortsvorstandssitzung heute, die mir gesagt haben, überwiegend positive Rückmeldungen. Die Kollegen aus Albstadt haben mir geschrieben, wir haben bis dato aus den Betrieben, und das ist ja dort auch, wo die Firma Marquardt sitzt, dort ist auch, wo Esculap sitzt, die Rückmeldung überwiegend positiv. Also das ist ein gut gemischtes Bild, das jetzt, glaube ich, auch für die aktuelle Situation mal zu einer ersten Einschätzung kommt. Das ist mit Sicherheit kein Traumergebnis, das ist sozusagen die Rückmeldung, aber es findet offensichtlich auch eher breite Akzeptanz. Und das werden wir jetzt auch, wie gesagt, in den nächsten Tagen, wenn wir mal alle ein bisschen ausgeschlafen haben, die jetzt da am Verhandlungsprozess beteiligt waren, auch nochmal genauer angucken und bewerten.
Gehen wir mal auf mögliche Kritikpunkte ein. Du hast schon den Trafobaustein angesprochen. Um das vielleicht noch einmal klar zu machen, da gab es ein bisschen Verwirrung bei Kommentaren, die ich gelesen habe. Der Trafobaustein fällt nicht weg, die Erhöhung fällt weg, wandert dazu aber in den ZUB und in eine sockelwirksame Tabellenentgelterhöhung. Korrekt?
Jein. Also da muss man jetzt vielleicht einfach nochmal der Geschichte folgen. Das haben wir heute Nacht auch gemerkt, dass als die Idee entstanden ist, wir brauchen jetzt sozusagen auch nochmal, wir müssen den Verteilungsspielraum jetzt einfach nochmal verändern, weil wir merken, sonst kommen die Arbeitgeber nicht in die Pötte, in die Größenordnung zu steigen, die wir brauchen. Und deshalb haben wir dann den Trafo-Baustein angefasst, und zwar nicht den Teil, der bis dato schon mal ausbezahlt war, den wird es auch weitergeben.
Die
18,4% von der monatlichen Entgeltgruppe, sondern da war jetzt geplant, das auf 27,6% zu erhöhen. Und um es mal mit dem dicken Daumen zu sagen, das sind quasi beim Durchschnittsverdienst etwa 400 Euro jährlich. Und davon haben wir jetzt 200 Euro genommen und haben sie in diesen sogenannten Zusatzbeitrag, in diesen ZUB reingemacht. Das ist nämlich genau der für alle Beschäftigten gleich ist. Der hat sich bisher berechnet aus 12,3% vom Grundentgelt der Eckentgeltgruppe und waren ziemlich genau 400 Euro, 398,50. Und da haben wir jetzt diesen Prozentsatz von 12,3% auf 18,5% erhöht. Dadurch sind es jetzt plötzlich 600 Euro, genau 599,46 Euro. Wollen ja als Tarifpolitiker immer auch präzise sein. Und das ist etwa die Hälfte von den 400 Euro. Und die zweite Hälfte, die haben wir sozusagen dann gesagt, okay, gut, wenn wir in die Prozenthöhe kommen, die wir für diese Laufzeit brauchen, dann betrachten wir das als dort integriert. Und jetzt kann man sagen, naja, wo sieht man das? Das sieht man natürlich nicht. Man kann genauso sagen, das ist im Kontext eines Gesamtkompromisses weggefallen. Ich finde es da immer wichtig, dass man einfach ehrlich sagt, Leute, ja, das hätte es gegeben, das gibt es jetzt nicht. Dafür haben wir jetzt was anderes, Besseres hingekriegt. Und das war ja auch die große Zielsetzung dieser Tarifrunde. Und ich will es nochmal sagen, als Verhandlungsführer hat man immer ein großes Paket an Wünschen. Was ich vor dieser finalen Verhandlung an Vorschlägen, an Bitten, an Informationen gekriegt habe, was man noch alles reinverhandeln soll. Also da bräuchten wir die nächsten 3 Jahre, würde ich da nichts anderes machen, aber Spaß beiseite. Es war eines ganz entscheidend, nämlich die Priorität lag eindeutig auf die Frage, wir brauchen am Ende eine richtig gute Lohnzahl. Und das war sozusagen der Fokus. Und darum ging es, und natürlich muss die Lohnzahl zu der Laufzeit passen. Das war das, was man den Arbeitgebern gesagt hat. Wenn wir tatsächlich 24 Monate gehen, dann muss am Ende sozusagen eine deutliche 8 sichtbar sein. Und deutliche 8 heißt nicht 8,1 oder 2, sondern da sind wir eben genau bei 8,4, 5, 6 in der Größenordnung. Das haben wir jetzt hingekriegt. Aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, dann muss man halt mal gucken, welche Stellhebel, dass man noch in Bewegung setzen kann, um das hinzukriegen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da, weil du vorhin das Stichwort transparent gesagt hast, die Menschen sind nicht doof. Das ist ja immer die Annahme, man kann sozusagen irgendwas zusammenrechnen und sagen, in Wirklichkeit sind es aber Prozent oder so. Also so einen Quatsch mache ich einfach nicht mit. Wir müssen im Hintergrund natürlich als Tarifrechner so ein bisschen Kostenrechnungsbetrachtungen machen, Vergleiche mit anderen Tarifrunden, wie wirkt was, das ist ja gar keine Frage, das ist Handwerkszeug, das gehört mit dazu. Aber am Ende ist ein Tarifergebnis für die Menschen das, was es ist. Und deshalb ist es ganz klar, 5,2% und 3,3% sind 5,2% und 3,3%. Und dass dann am Ende in der Tabelle sich das aufsummiert, das ist doch vollkommen klar. Aber da brauchen wir jetzt nicht hergehen und solche Zahlen irgendwie zu kombinieren, zusammenrechnen und noch der Menschheit die 3.000 Euro auch noch prozentual umzulegen und dann zu erklären, dass das in der Entgeltgruppe XY aber in Wirklichkeit 16% oder was auch immer sind. Ja. Also so einen Quatsch mache ich nicht, sondern ein Tarifergebnis ist, was es ist. Und das gilt dafür auch und da gehört eben zur Wahrheit dazu, dass wir die Erhöhung des Trafo-Bausteins so verarbeitet haben, wie ich es jetzt gerade gesagt habe.
Damit hast du einen weiteren Kritikpunkt auf dieser Liste, die ich hier habe, schon vorweggenommen und abgefrühstückt, nämlich warum ist die Laufzeit so hoch, wie sie ist. Das hast du jetzt gerade erklärt. Es gibt auch Kommentare, die sagen, trotz der 8,5% jetzt in Summe auf die 24 Monate, sei das ja bei einer zu erwartenden hohen Inflation auch im nächsten Jahr und auch 2024 Reallohnverlust. Können wir als Tarifpolitiker eigentlich alle, sagen wir, Belastungen für die Menschen tarifpolitisch auffangen oder gehört da einfach, und das muss man einfach ehrlich auch zugestehen, mehr dazu?
Also ich glaube, wir müssen da jetzt nochmal ein bisschen abschichten. Und das allererste, als bei diesem fürchterlichen Angriffskrieg in der Ukraine erkennbar war, dass die schlimmsten Auswirkungen natürlich die Menschen in der Ukraine haben, aber dass sich dazu sozusagen geopolitisch alles verändert, die Frage der Abhängigkeit von russischem Gas etc., hat ja plötzlich alles gedreht, was man vorher als selbstverständlich betrachtet hat. Und das Ergebnis ist nun mal, dass diese Inflation vor allen Dingen durch diesen Konflikt angeheizt wurde, dass die Energiepreise nach oben gehen und dass infolge ganz, ganz viele andere Dinge auch signifikant teurer werden. Denken wir nur an Gemüse. Gemüse wird in Europa, auch in Deutschland im Winter angebaut, aber halt in Gewächshäusern und die müssen beheizt werden. Wird das Gas dafür teurer, wird die Gurke teurer. Ja? Also ich meine, das ist nun mal so und das sieht ja jeder von uns im Supermarkt. Das gleiche gilt auch für die Milch, weil die kommt nämlich aus dem Kühlregal, die muss gekühlt werden und wenn die Energie fürs Kühlhaus teurer wird und der Sprit für den Milchlaster und so weiter. Also das muss man jetzt nicht ausführen, aber als das erkennbar war und wir gesehen haben, in welche Dimension das rutschen kann, haben wir gesagt, das wird Tarifpolitik nicht allein lösen können. Weil das wird auch eine Sondersituation sein, die sich auch wieder verändert. Wir haben sozusagen den klassischen Inflationsantrieb, den es seit zig Jahren eigentlich seit der Einführung des Euros nicht mehr gab. Die sogenannte Zielinflationsrate der EZB von 2% wurde ja in ganz, 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 ganz vielen Jahren unterschritten und plötzlich wirkt dieser Mechanismus nicht mehr. Die Geldsteuerung, die Zinsfrage kann die Inflation plötzlich nicht mehr in den Griff kriegen. Also ergo war klar, oh, das wird jetzt schwierig. Wie schaffen wir es, dass die Menschen durch diese Phase auch durchkommen. Und deshalb haben wir gesagt, natürlich muss der Tarifpolitik unsere Tarifrunde einen Beitrag leisten, aber wir erwarten auch von der Politik, dass sie da einen Beitrag leistet. Wir haben damit Hunderttausende von Unterschriften, wir haben damit vielen Aktionen auch klar adressiert an die Bundesregierung. Leute, da müsst ihr nicht nur Mittel direkt fördern, ihr müsst einen Gaspreisdeckel machen, ihr müsst einen Strompreisdeckel machen und so weiter und so fort und viele andere Elemente. Dann wurden erstmal die Studierende und die Rentner vergessen. Dann haben wir dann nochmal nachgekarrt und gesagt, und die müssen auch mit rein. Und tatsächlich haben wir dann über die jeweiligen Pakete, die die Bundesregierung da beschlossen hat, auch echt was erreicht und sozusagen gerade bei den Energiekosten für die Menschen da auch wirklich was hingekriegt. Übrigens randständig bemerkt, auch für die Unternehmen. So, und das war sozusagen das eine Standbein, um sozusagen einen Ausgleich für die gestiegene Lebenshaltung hinzukriegen. Und das zweite ist eben die Tarifpolitik. Und wenn man jetzt sagen will, okay, Tarifpolitik hat es nicht alles gelöst, ja, das stimmt, weil es es auch gar nicht könnte. Ist es Reallohnverlust? Das ist die Frage, wo setze ich an? Setze ich im letzten Jahr an? Wird es möglicherweise so sein. Warum? Weil es 2022 so gut wie keine Tariferhöhung gab. da müssen wir jetzt mit der Inflationsausgleichsprämie und jetzt eben sozusagen nachkarren. Ich sage aber auch, wir hatten natürlich auch glücklicherweise viele Jahre, wo es uns gelungen ist, einen deutlichen Reallohngewinn hinzuzukriegen. Und deshalb ist jetzt eher die Frage, wie schaffen wir mittelfristig wieder Stabilität herzustellen? Das war das Ziel. Und ich glaube, da haben wir mit unserer Tarifrunde einen wichtigen Baustein beitragen können. Aber natürlich gelingt es nicht, so eine unglaublich galoppierende Inflation hinzukriegen.
Ja, ja, klar. Du hast Inflationsausgleichsprämie gerade schon angesprochen. Was ist das Besondere an dieser Prämie und wer bezahlt sie eigentlich? Hätte es die sowieso gegeben oder musste man das den Arbeitgeber noch aus der Tasche leiern?
Also,
weil es hält sich natürlich auch hartnäckig auch überall immer das Gerücht, die hätte es ja eh gegeben, die kommen vom Staat etc. etc. Vielleicht können wir das eine nochmal gerade ziehen eben.
Ja, ja, ja. Also das war übrigens in der Vermittlung jetzt auch echt schwierig, weil für viele war das einfach eingereicht. Ja klar, die 3.000 Euro kommen. Olaf hat es gesagt, die Kohle gibt es. Ja. Nee, natürlich nicht. Also die Bundesregierung hat Folgendes gemacht. Die hat in Aussicht gestellt, dass wenn Verhandlungspartner auf betrieblicher oder tariflicher Ebene eine Sonderzahlung, eine zusätzliche Zahlung vereinbaren, dann kann die zur Inflationsbekämpfung steuer- und sozialversicherungsfrei sein. So, und da wäre man natürlich auch bescheuert, wenn man sowas in einer Tarifrunde, die gerade beginnt, nicht nutzen. Aber dass sozusagen dadurch nicht automatisch quasi das Verteilungsvolumen steigt, das ist ja auch klar. Und insofern haben die Arbeitgeber mit ihrem Angebot der 3.000 Euro auf 30 Monate natürlich das Ding jetzt auch genutzt. Aber dadurch ist so der Eindruck entstanden, naja, das ist ja eh klar, dass das kommt. Nee, die sind da immer wieder zurückgefallen und gesagt, nee, dann gibt es das doch nicht und hin und her. Also das heißt, wir mussten diese 3.000 Euro genauso hartknäckig durchsetzen, wie es dann letztendlich die beiden Prozentzahlen auch waren.
Ja, vielleicht wichtig, das doch mal klar zu machen. Warum dürfen die Arbeitgeber das schieben?
Die Arbeitgeber dürfen Folgendes machen. Die dürfen um die beiden Jahreswechsel 22-23 und 23-24 entscheiden, in welchem Geschäftsjahr wollen sie die jeweils 1.500 Euro verbuchen und in welchem Jahr wollen die auszahlen. Und da haben wir mit den Arbeitgebern, und wir wissen das ja zum Teil aus den Aufsichtsräten der Firmen besprochen, dass die Situation total unterschiedlich ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein Automobilzulieferer sagt, Menschenskinder, mein Ergebnis ist gut. Die Rechnungen, die ich stellen konnte, da konnte ich sozusagen Preiserhöhungen tatsächlich durchsetzen. Das kann ich auch alles sozusagen in meinem Jahresabschluss, in meiner Gewinn- und Verlustrechnung aufzeigen. Deshalb habe ich kein Problem, jetzt schon die 1.500 Euro in der ersten Stufe im Jahr 2022 in meine Bücher zu schreiben. Aber zwar haben die Arbeitgeber, Kunden gesagt, sie zahlen die höheren Preise, aber die haben ihre Rechnungen nicht bezahlt. Und solange der Cash nicht drin ist, kann ich das nicht ausbezahlen. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen der Unterschied, warum das wir gesagt haben, okay, je nachdem, wie die Liquiditätssituation sozusagen auf der einen Seite und die Ergebnissituation in den Unternehmen ist, können die Arbeitgeber entscheiden, buchen und zahlen sie das noch in diesem Jahr oder buchen und zahlen sie das im nächsten Jahr oder buchen sie es in diesem Jahr, zahlen sie im nächsten Jahr oder umgekehrt. Und deshalb war klar, das muss zwischen Dezember und Februar passieren. Da steht im Tarifvertrag der 1. März, aber das ist wie beim Weihnachtsgeld auch, gezahlt wird es trotzdem der Monat vorher. Wir haben nur gesagt, eins muss klar sein, die ersten 750 Euro, die müssen im Januar spätestens gezahlt werden, das ist sicher.
Ja. Härteste Kritik vielleicht am Ende, für so einen, Zitat, schäbigen Abschluss braucht man keine Gewerkschaft. Was sagen wir dazu? Hätte man das auch alleine durchsetzen können?
Also ich sage mal so, ein schäbiger Abschluss ist zunächst mal ziemlich despektierlich. Ich finde, wenn man die Arbeit, die, und da meine ich jetzt gar nicht mich, aber die Arbeit von so einer Verhandlungskommission, der vielen hunderten Kolleginnen und Kollegen, die da mittelbar oder unmittelbar dran beteiligt sind, die vielen Hunderttausende, die auf der Straße waren, die letztendlich den ganz entscheidenden Beitrag geleistet haben, die haben keinen schäbigen Abschluss produziert. Die haben vielleicht einen Abschluss produziert, der nicht allen gefällt. Das kann sein. Aber eines ist klar, ohne Gewerkschaft gäbe es gar keinen Abschluss. Im Zweifel nicht mal, in Anführungszeichen, einen schäbigen. Und deshalb, wer sowas kritisiert, der muss sich einfach darüber im Klaren sein, dort, wo wir heute keine Gewerkschaften haben, wo der Arm von Gewerkschaften nicht hinreicht, und da haben wir ja leider in Deutschland viele Bereiche, sonst würden wir auch keinen gesetzlichen Mindestlohn brauchen, dort haben wir eben nicht in zwei Stufen 5,2 und 3,3%, und da haben wir eben nicht 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie, sondern da haben wir einfach nichts, im besten Fall noch den Gutwill des Arbeitgebers. Und da sollte sich jeder immer drüber im Klaren sein. Wir machen das, was wir machen, mit den Kräften und mit dem, was wir wissen und können. Mit den Kräften, die wir haben, mit dem, was wir wissen und können. Mit ganz viel Herzblut. Ja, ich habe jetzt gerade eben das Tarifteam hier in der Bezirksleitung im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause gejagt. Ja, die haben gestern Morgen um 7 angefangen, und jetzt ist Freitagmittag 15.15 Uhr.
Jetzt wissen auch alle, wann wir den Podcast aufgenommen haben.
Gut. Okay. Freitagmittag 15.15 Uhr, da hocken die immer noch da, ununterbrochen und malochen. Ich bin ja da als Arbeitgeber sozusagen, als Arbeitgeber IG Metall, als Verantwortlicher sozusagen ja schon im Gewerkschaftsgefängnis. Aber da steckt ganz viel Energie und Herzblut drin. Und das, glaube ich, muss man einfach immer damit einpreisen. Das hat immer was mit Wertschätzung zu tun. Und ich finde es immer vollkommen in Ordnung, wenn man Dinge kritisiert und auch sagt, nee, das gefällt uns nicht und da hätten wir uns mehr erwartet. Das ist alles gut. Aber ich glaube, alle haben, und das gilt jederzeit, Respekt und einen anständigen Umgang verdient. In Summe werden wir das gemeinsam bewerten müssen, was wir da als Tarifergebnis hingebracht haben. Das ist nicht kritikfrei, das haben wir vorhin auch schon gesagt, das ist gut, aber sorry, unterm Strich, und jetzt bewerte ich es doch, haben wir, glaube ich, was hingekriegt, was an vielen Stellen nicht zu erwarten war, und dass jeder für sich da vielleicht was anderes im Kopf hatte oder vielleicht größere Wünsche hatte und vielleicht auch höhere Erwartungen, das mag sein, aber Tarifpolitik, Tarifabschlüsse sind nicht die Erfüllung dessen, was man sich wünscht, sondern die Realisierung des Machbaren.
Ich gehe nochmal 5 Sätze oder 6 Sätze zurück, nämlich zu deinem flammenden Plädoyer von der Arbeit von GewerkschafterInnen. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man sich gar nicht wünschen. Roman, vielen Dank, dass du dir doch trotz der kurzen Nacht noch die Zeit genommen hast, das hier einzuordnen. Ich muss ins Bett. Gute Nacht und bis bald.
Sammy, gute Nacht. Ciao, ciao.